Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es geht heute um das Kreuz Christi. Ich will euch jetzt als erstes mal den Text vorlesen. Er steht im 1. Korintherbrief. Im 1. Kapitel sind die Verse 18 bis 25. Und ich lese die nach einer neueren Übersetzung von Roland Werner. Die Botschaft vom Kreuz erscheint als ein unglaublicher Unsinn denen, die den Weg zu Gottes Heil nicht finden. Aber für uns, die wir Gottes Erlösung annehmen, entfaltet diese Botschaft eine gewaltige Kraft, die von Gott kommt. Da steht auch in Gottes Buch: Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Erkenntnis derer, die sich auf ihren Verstand verlassen, werde ich in nichts laufen lassen. Wo ist denn ein Weiser zu finden und wo ein schriftgelehrter Theologe? Wo ist denn einer, der in diesem Zeitalter Wortgefechte gewinnt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Unsinn entlarvt? Wie ist es denn wirklich? Gott hat es in seiner Weisheit so kommen lassen, dass die Menschheit durch ihre eigene Weisheit ihn, Gott, nicht erkannt hat. Deshalb hat er es für gut und richtig angesehen, durch den scheinbaren Unsinn der Jesusbotschaft, denen Gottes Heil zu schenken, die auf ihn vertrauen. Also, die Juden fordern Wunderzeichen und die Griechen sind auf die Suche nach Weisheit. Doch wir geben überall öffentlich die Nachricht vom Messias weiter, von ihm, der am Kreuz hingerichtet wurde. Für die Juden ist das ein unerhörter Skandal und für die nichtjüdischen Völker einfach Unsinn. Doch für die von Gott Berufenen, seien sie nun Juden oder Angehörige anderer Völker, verkündigen wir den Messias als gewaltige Kraft Gottes und als unüberbietbare Weisheit Gottes. Denn es ist so, die scheinbare Dummheit Gottes ist viel weiser als die der Menschen und die scheinbare Schwachheit Gottes ist viel stärker als die der Menschen. Liebe Geschwister, die Menschheit ist gedeiht. Das Wort vom Kreuz ist ein Ärgernis für die einen und für die anderen eine Torheit, anders ausgedrückt, für die einen einfach Blödsinn. Roland Werner übersetzt: ein unglaublicher Irrsinn. Das war schon immer so. Ich will das einfach ein bisschen aufzeigen. Das war schon so, als Jesus gekreuzigt worden ist. Jesus, der sich Menschensohn nennt, erleidet die Kreuzigung. Das schlimmste Todesurteil, das im Römischen Reich ausgesprochen werden konnte. Kein Römer durfte gekreuzigt werden. Allein der Gedanke an eine Kreuzigung war für einen Römer ein Gräuel. Nur Sklaven, Ausländer, Aufrührer gegen die Staatsgewalt wurden gekreuzigt. Sinn und Zweck waren Folterung auf Zeit, möglichst lange. Es wurden immer neue Techniken entwickelt, um den Tod möglichst lange hinauszuzögern und die Schmerzen und das Leiden dadurch zu verlängern. Öffentliche Demütigung, Entwürdigung, Entehrung. Das war das zweite Ziel. Dies diente zur Abschreckung für andere potenziellen Rebellen. Es konnte Tage, mehrere Tage dauern, bis ein Gekreuzigter endlich starb. Juden verstanden den Tod am Kreuz als größte Schmach und Entwürdigung, als Zeichen der Gottverlassenheit, als Strafe Gottes. Steht doch in 5. Mose 21, verflucht ist der am Holze hängt. Wenn wir uns diesen jämmerlichen Tod vergegenwärtigen und uns die damaligen Wertvorstellungen, die herrschten, vor Augen führen, können wir seine Zeitgenossen verstehen, die dachten oder sagten, wer so stirbt, der kann kein Gott sein. Kein Gott, noch Gottes Sohn, so stirbt kein Gott. Darin waren sich Römer und Juden einig. Einen Gott erkennt man an seiner Macht, seiner Stärke. Ein Gott verreckt nicht an einem Schandpfahl. Und so erlebte er nur Spott und Hohn. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ein Mitgekreuzigter, bist du Gottes Sohn? Dann hilf dir selbst und uns. Und die Römer durch Pilatus, sie verspotteten den Judenkönig mit ihrer Tafel. Jesus von Nazareth, der Judenkönig, hängt am Holz. Den machtlosen König. Augustus, der hatte Macht. Das war der wahre Heiland. Das Volk, das sagte, Jesus, pfui dich, das ist doch kein Heiland, der am Kreuz hängt. 100 Jahre später war es genauso. Und das hat mich angerührt, als ich das entdeckt habe. Im Jahr 1856 machten Archäologen in Rom, und jetzt bitte ich um das Bild, eine interessante Entdeckung. Bei Ausgrabungen fanden sie in einem ehemaligen Wachlokal für Soldaten eine Kritzelei an der Wand, ein Graffiti, das wohl mit einem Nagel oder einem Messer in den Wandputz eingeritzt worden war. Eine Kreuzesdarstellung aus dem frühen 2. Jahrhundert, 125 nach Christus wahrscheinlich, zu Zeiten Kaiser Hadrians. Das Besondere, der Gekreuzigte war mit einem Eselskopf dargestellt. Daneben steht ein junger Mann, der zum Gekreuzigten mit dem Eselskopf aufblickt und grüßend betend die Hand zu ihm erhebt. Darunter steht mit ungelenkten Buchstaben in griechischer Sprache Alexamenos betet seinen Gott an. Diese in Stein gekritzelte Karikatur, dieses Spottkreuz, ist die älteste biblische Kreuzdarstellung, die wir kennen. Für Menschen, die sich ihre Götter als kraftvoll, mächtig, stolz und unbesiegbar vorstellten, war der Gottessohn, an den die Christen glaubten, blanker Unsinn. Eine Eselei, eine Zumutung, eine Figur, über die man samt seinen Verehrern nur spotten konnte. Ein Gott, der sich kreuzigen lässt, was für ein Esel. Und noch ein größerer Esel, wer so einen Gott glaubt. Mit diesem Graffiti sollte der Glaube des Alexamenos, der Glaube der Christen, lächerlich gemacht werden. Christus am Kreuz, was für ein lächerlicher Gott. Total schwach und ohnmächtig. ein Esel eben. Letztes Beispiel, ganz kurz. Friedrich, 19. Jahrhundert. Friedrich Nietzsche, Philosoph. Von ihm stammt die Aussage, Gott ist tot. Nietzsche bezeichnet Jesus wortwörtlich als Idiot, weil er sich ergeben hat und aus Schwäche ans Kreuz gegangen ist. Jesu freiwilliger und widerstandsloser Gang ans Kreuz und sein Leiden waren für Nietzsche ein Gräuel. Nietzsche verbrachte die letzten 7 Jahre seines Daseins in geistiger Umnachtung und starb mit 55 Jahren wohl an den Folgen seiner Lebensweise. Aufgrund der Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, sind nur wenige, und aufgrund dessen, was wir erleben, reden Sie mit Leuten, dann werden Sie erleben, die denken heute immer noch so. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Frau auf einem Ausflug, auf einer Exkursion von dem evangelischen Frauenbildungswerk hier aus eurem Dekanat. Und da sind wir mit 3 Frauen ins Gespräch gekommen, waren alle älter als ich, die waren schon Anfang der 80er vielleicht, wohl richtig gut drauf. Und da habe ich natürlich mit denen auch über Jesus gesprochen, habe gefragt, wie das mit ihrem Glauben ausschaut. Und da sind wir auch auf das Thema gekommen. Und da kommen wir fast die Tränen. Und wissen Sie, was die gesagt haben? Wegen uns hätte Jesus nicht sterben brauchen. Und es ist genau dasselbe. Warum? Das ist doch nicht so schlimm. Warum hat eigentlich Jesus sterben müssen? Das ist doch eine Eselei. Und das zeigt uns, die Schriftgelehrten, die haben ihn verspottet. Die menschliche Weisheit, das menschliche Denken, unser Verstand erkennt Gott nicht. Und du kannst ein Leben lang in die Kirche gehen und du erkennst trotzdem nicht, wer Gott ist. Mit deinem Verstand gelingt es nicht. Das ist einfach ein Fakt. So ist es. Kommen wir, die einen, wie gesagt, die sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Kreuz starb. Die sagen, das ist Schwachsinn. Und für die, nochmal wiederholt, da gibt es viele Varianten, wie man das ausdrücken kann. Aber alle, die in dieser Haltung verbleiben bis ans Ende, finden den Weg zu Gottes Heil nicht. Übersetzt der Roland Werner, das ist etwas galant. Das kann man anhören. Die finden den Weg zu Gottes Heil nicht. Und der Luther hat übersetzt, die gehen verloren. Leute, Menschen, die Jesus Christus, das Geheimnis des Kreuzes nicht erkennen, die gehen verloren. Und die anderen, das ist eine kleinere Gruppe, die kleinere von den beiden Gruppen, die sagen, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Die werden gerettet. Und da gibt es auch viele Varianten. Und wie ich diese Predigt geschrieben habe, dann ist es plötzlich, das ist mir einfach so von der Hand gegangen, dann habe ich Folgendes geschrieben, eine Variante, wie man das auch ausdrücken kann, habe ich gedacht, das kann man unmöglich in einem freien Gottesdienst schreiben, das ist alles viel zu lang. Und wie ich dann die Predigt durch bin, habe ich gesagt, da müssen wir kürzen. Dann war mir eines klar, das kürze ich nicht. Und das mute ich euch jetzt zu. Wir können auch sagen, ich glaube, bin gespannt, ob es einige Alte erkennen, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Mensch, ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren und auch wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden von dem Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Dazu gibt es natürlich viele Varianten. Das kann man auch anders ausdrücken. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, und ich laufe jetzt schon lange diesem Jesus nach, eine kürzere und präzisere und konkretere Erklärung gefunden über das, was Jesus Christus, wer Jesus Christus war, was er tat und was das für Konsequenzen für mich hat. Und wisst ihr, was das war? Wer weiß es? Luthers Glaubensartikel zum zweiten Glaubensartikel. Zweiter Glaubensartikel, ich glaube an Jesus Christus. Woran kommt gelitten der Pontius Pilatus? Und ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass hier viele gestandene Christen da sind, dass da braucht man nicht so viel evangelisieren. Ich gebe euch einen Tipp. Schlagt euer Gesangbuch auf, hinten da ist der Katechismus drin und lest einmal, macht wirklich einmal diese vier Hauptstücke durch. Und die bibelfesten Leute, nimmt eure Bibel und belegt alles, was der Luther behauptet hat, mit Bibelstellen. Dann habt ihr das Wort Gottes in eurem Herzen. Wisst ihr, und wenn mal eine Verfolgung kommt und ihr kommt ins Gefängnis, man, das passt jetzt eigentlich nicht, weil die meisten sind ja schon älter hier, aber dann helfen euch die Handys nichts. Weil das Erste, was die euch abnehmen im Gefängnis, das sind die Handys. Und wenn ich dann nichts, wenn ich dann was im Wort Gottes steht, dann schaue ich alt aus. Und das wollte ich euch sagen. Das ist so wichtig, dass unser Glaube im Wort Gottes gegründet ist. Und dass wir nicht einfach jeder Lehre irgendwo anheimfallen. Jesus hat das, was der Paulus in dem einen Vers sagt, mit den zwei Gruppen. Die einen gehen verloren und die anderen, die sind selig. Sagt Jesus in Johannes 3 zu dem Gamaliel in einem Vers. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Was steckt in dem Geheimnis das Wort vom Kreuz? Das Problem beginnt bei Adam und Eva. Was haben die gemacht? Die haben nur eines gemacht. Sie haben Gott das Vertrauen entzogen. Sie haben dem Geschöpf, der Schlange, mehr vertraut als ihrem Schöpfer. Und die Konsequenz, das brauchen wir gar nicht ins Detail gehen, war Trennung von Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Und diese Trennung von Gott ist das Urproblem der Menschheit und des Menschen. Und die Folge ist, der Mensch ist nicht mehr in der Lage, mit Gott zu kommunizieren. Aus den Versen 19 und 21 bis 21a geht eindeutig hervor, dass wir mit menschlicher Weisheit, das haben wir jetzt, wie gerade schon gesagt, Gott nicht erkennen können. Da steht auch in Gottes Buch, heißt es hier, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Erkenntnis derer, die sich auf ihren Verstand verlassen, werde ich ins Nichts laufen lassen. Wo ist denn ein Weiser zu finden und wo ein schriftgelehrter Theologe? Siehe Nietzsche, siehe Goethes Faust. Habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie studiert mit heißestem Bemühen. Und was ist das Ergebnis? Nun stehe ich hier, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Das ist biblische Botschaft, die der Faust sagt. Es hilft nichts. Wo ist denn einer, der in diesem Zeitalter Wortgefechte gewinnt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Unsinn entlarvt? Wie ist es denn wirklich? Gott hat es in seiner Weisheit so kommen lassen, dass die Menschheit durch ihre eigene Weisheit ihn, Gott, nicht erkannt hat. Wir alle stehen unter dem Zorn Gottes und wir sind alle verloren. Die Menschheit ist verloren, weil alle schuldig geworden sind und die Herrlichkeit Gottes verloren haben, die wir haben sollten. Meine Gedanken, das ist jetzt nicht wissenschaftlich nachgewiesen, das ist einfach meine Gedanken, die ich euch weitergeben will. Die Menschheit oder auch wir Einzelne als Menschen. Wenn wir in der Trennung von Gott leben, dann ist die Folge die, dass wir immer weiter wegkommen. Als Adam und Eva von Gott getrennt wurden und auch bei Kain und Abel, da sind die nie auf den Gedanken gekommen, Gott ist tot oder Gott gibt's nicht. Für die war Gott sehr wohl existent. Deren Problem war nicht, gibt es einen Gott? Deren Problem war, es gibt natürlich einen Gott, aber wir haben keinen Zugang zu ihm. Mehrere Generationen später als ein Turmbau zu Babel gebaut worden ist, da wurde Gott schon so weit weg, dass er gesagt hat, lasst uns einen Turm bauen, dass der bis zur Spitze des Himmels reicht, damit wir uns einen Namen machen. Und noch später, beim Noah, als der 120 Jahre lang gepredigt hat, komm zurück, hör auf Gottes Wort, hör auf Gott. Haben die gesungen, alle hatten ihren Spott, Trockenschwimmer Noah baut für Gott. Hat er die Arche gebaut und alle haben gelacht. Und heute, was ist heute unser Problem? Wir sagen, die einen sagen, Gott ist nicht existent. Aber weil wir ohne Gott nicht leben können, beten wir Götzen an. Oder wir benehmen uns selber wie Götter und sind völlig überfordert damit, weil wir keine Götter sind. Ich weiß nicht, wer einen Zauberlehrling kennt von Goethe, bin ich wieder bei Goethe, weil der hat tolle Sachen geschrieben. Wir sind wieder Zauberlehrling. Wir kommen nicht zurecht, aber wir schreien nicht nach unserem Meister, auch wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denken wir an die Pandemie, die jetzt hoffentlich zu Ende geht. Hat da ein Politiker oder auch ein Kirchenoberster öffentlich zum Gebet aufgerufen? Wir hätten ja auch mit Masken beten können. Aber das Wichtigste wäre doch gewesen, dass die Kirchenchefs gesagt hätten, alle beten. Ermutigt, betet, betet. Fast keiner hat was gesagt. Ich meine, nur gesagt, noch mehr Masken aufsetzen. Also ich bin dafür, dass man auf die Obrigkeit hört. Keine Frage. Ich bin kein Protestler da. Aber deshalb müssen wir umso mehr beten. An diese Möglichkeit denken wir gar nicht mehr. Und so schaut's aus in der Gottesferne. Aber jetzt kommt die frohe Botschaft. Was steckt hinter dem Wort vom Kreuz? Die frohe Botschaft. Bei all dieser Gottesferne gab es immer Menschen, die Gottes Ruf gehört haben. Und Gott hat nie aufgehört zu rufen. Schon gleich am ersten Tag hat er gerufen, Adam, wo bist du? Und exemplarisch, Gott sprach zu Abraham. Und er hat sich Leute auserwählt, die gehört haben. Und er hat bestimmt noch zu viel mehr gesprochen, bloß die haben nicht gehört wahrscheinlich. Und die, die in der Bibel stehen, das ist das Zeichen der Hoffnung. Gott ruft. Und mit denen macht er Geschichte. Und diese Geschichte findet ihren Höhepunkt am Kreuz von Golgatha, wenn Jesus ruft, es ist vollbracht. Wir können jetzt das nicht ins Detail zu Ende führen, weil sonst dauert es einfach zu lange. Aber in diesem Ruf, es ist vollbracht, stößt Jesus die Tür zum Vater auf. Und deine ausgestreckten Arme, die zeigen es. Die Tür steht offen nun. Er hat sie aufgemacht. Und das ist die frohe Botschaft. Und das steht hinter dem Wort vom Kreuz, dass er das ganze Problem der Gottestrennung gelöst hat. Er hat unser Schuldproblem gelöst, ist als Opferlamm für uns gestorben. Er hat die Trennung von Gott gelöst. Er hat alle Schranken niedergerissen, die zwischen uns und Gott standen. Kommen wir zum Schluss nochmal zurück auf dieses Spottkreuz, das ich als Beispiel gebracht habe. Die Geschichte ist nämlich noch nicht zu Ende. Einige Jahre später stießen Forscher bei Ausgrabungen in einem benachbarten Raum des gleichen Gebäudes und da fanden sie eine Statue des Kriegsgottes Mars. Und auf diesem Sockel fanden sie eine andere Handschrift in lateinischer Sprache, zwei Worte eingeritzt. Und die lauten: Alexamenos ist treu. Gemeint ist wohl, Alexamenos bleibt gläubig. Man kann davon ausgehen, dass Alexamenos diese zwei Worte als Antwort auf den Spott seiner Kameraden in den Sockel eingeritzt hat. Der Spott an der Kasernenwand hat ihn nicht davon abgehalten, Jesus zu lieben und zu ehren. Was für die Spötter der Grund zur Verachtung war, war für Alexamenos der Grund für Treue und Hingabe. Nur zwei Worte. Aber was für ein Bekenntnis. Welch ein Glaubensmut. Alexamenos, der junge Christ, macht keinen Hehl aus seinem Glauben. Er stand zu Jesus. Er bekannte sich zu Jesus, den Gekreuzigten. Und er nahm es in Kauf, für seinen Glauben belächelt, verspottet und angefeindet zu werden. Vielleicht hat er auch sein Leben riskiert. Vielleicht ist er auch als Märtyrer gestorben, das wissen wir nicht. Für ihn und die frühe Christenheit war das Kreuz keine Eselei, keine Dummheit und auch kein Schrecken und Fluch, sondern Zeichen der Erlösung und des Heils, Zeichen des Sieges. Und am Holz des Kreuzes starb, war für sie kein Esel, sondern der Heiland, der Retter, der Erlöser der Welt. Sie glaubten, Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. Für uns aus Liebe. Und das ging seitdem durch die ganze Welt. Und täglich kommen Menschen zum Glauben und erkennen den Jesus, den Gekreuzigten, als ihren Herrn. Und der Paulus schreibt ein Kapitel später zu den Korinthern: Ich bin zu euch gekommen, nicht mit klugen Worten, sondern ich predige, aber ich wusste nichts anderes als Christus den Gekreuzigten. Und das heißt, das Kreuz ist immer mit dem Christus verbunden und der Christus mit dem Kreuz. Das gehört zusammen. Und das ist das Außerordentliche, was uns unterscheidet von allen Religionen der Welt. Gott wird Mensch und stirbt für uns aus Liebe. Und das erfahren wir durch Offenbarung, wenn Gott uns das Herz aufmacht. Und wenn uns Gott das Herz aufmacht, dann ist unsere Reaktion, dass wir ihn hereinlassen und dass wir eben diesen Stolz, unseren Stolz ablegen und ihm vertrauen. Das ist hier in unserem Text der entscheidende Vers. Da steht da, deshalb hat er es für gut und richtig angesehen, Vers 23, durch den scheinbaren Unsinn der Jesusbotschaft, denen Gottes Heil zu schenken. Nur die einzige Bedingung, die auf ihn trauen, vertrauen. Begonnen hat das Dilemma, dass sie Gott das Vertrauen entzogen haben. Und hier schreibt der Paulus, alle bekommen durch diesen Unsinn, wie die Menschen meinen, das neue Leben, die auf Jesus vertrauen. Und zu diesem Vertrauen möchte ich Sie, auch wenn Sie schon lange Christen, wieder neu ermutigen. Vertraue auf Jesus. Egal was kommt, egal welche Diagnose du vom Arzt bekommst, egal was vor dir steht, wir wissen nicht, was kommt. Gott hat uns nicht ein glückliches Leben verheißen. Schau dir Seligpreisungen an. Glücklich sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Da steht nicht dort, ich nehme euch das Leid weg. Die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn das mache ich sofort weg. Nee, denn ihre ist das Himmelreich. Die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sind berufen, Gottes Kinder zu werden. Nur deshalb sind wir da. Und ich finde, dass wir Gottes Kinder sind und wenn wir es nicht sind, werden. Amen. Jetzt möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind nicht in der Lage, das, was du für uns getan hast, zu ermessen. Und wir können es immer nur erstaunen. Und wir können auch nur glauben, wenn du uns den Glauben schenkst. Staunend stehe ich vor dir, Herr. Ich kann es nicht verstehen, dass du mich erwählt hast. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir, Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du dich hingegeben hast, dein ganzes Leben gegeben, um mit mir und mit jedem Einzelnen von uns zu leben. Um in deinem Reich zu leben und dein Eigen zu sein. Für immer und ewig. Jesus Christus, dafür danken wir. Und wir vertrauen uns dir an. Und wir vertrauen auf dein Wort. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.